dann ist es nicht wahrscheinlich, dass dieses Paar noch lang zusammenbleibt. Es sei denn, es gibt irgendwie wirtschaftliche Faktoren, Abhängigkeiten oder so, die es einfach nicht möglich machen, sich zu trennen. So, diese vier Faktoren nennt er die vier apokalyptischen Reiter, was ich einen sehr treffenden Begriff finde. Ja.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Dr. Friederike Kleinknecht. Und die Aufgabe von Friederike ist es, neue Lust am Leben weiterzugeben und dass Beziehungen nicht an Nebensächlichkeiten unter Anführungsstrichen scheitern. Und Beziehungen und eine glückliche Beziehung im Geschäftlichen wie natürlich auch in Paarbeziehungen, die machen ja ein erfülltes, glückliches und zufriedenes Leben aus. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Friederike Kleinknecht. Hallo Friederike.
Danke Robert, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Warum machst du das, was du eigentlich machst?
Das ist eine gute Frage, auf die gibt es eine längere Antwort. Vielleicht erkläre ich erst einmal ein bisschen, was das eigentlich ist, was ich mache. Also ich biete Paarberatung und Sexualberatung an, beziehungsweise der Schwerpunkt von meiner Praxis ist tatsächlich die Sexualberatung. Wie du schon so schön gesagt hast, dieses neue Lustleben ist so mein Praxisname. Und ich konzentriere mich halt drauf, diese neue Lust jetzt auch im sexuellen Sinn den Menschen zu helfen, wiederzufinden. Und dabei kann man sagen, dass meine Arbeit eigentlich so zwei Schwerpunkte hat. Manchmal kommen Leute zu mir oder oft kommen Leute zu mir, weil sie das Gefühl haben, sie haben was verloren, was sie früher mal hatten. Also, dass ihnen was verloren gegangen ist, dass irgendwelche Funktionsstörungen gibt, dass die Kommunikation nicht mehr so läuft wie früher, die Liebe nicht mehr da ist, die Lust nicht mehr da ist. Und dann geht es darum, das wiederzufinden. Also quasi zurück zu dem, was früher mal normal war. Und der andere Schwerpunkt ist der, dass Leute kommen, die sich was Neues erschließen wollen. Sei es im sexuellen Sinn, irgendwelche neuen Praktiken, Techniken, Vorlieben, Neigungen oder auch in der Beziehung, wo es dann vielleicht um Beziehungsöffnung geht. Und dahinter steckt natürlich, um auf die Frage warum zurückzukommen, da steckt natürlich persönliche Erfahrung dahinter. Also ich hatte eine Phase, mehrere Jahre meines Lebens, wo ich mich sehr intensiv mit dem Thema für mich auseinandergesetzt habe, wo ich einfach, ja, sagen wir so, sehr viel sexuelle Selbsterfahrung gemacht habe, viele Leute kennengelernt habe, mich ausgetauscht habe, ausprobiert habe, Erfahrungen gesammelt und ganz viel erfahren und auch sehr in dieser, so in verschiedenen sexpositiven Communities sehr stark eingetaucht bin. Genau, und aus dem heraus bringe ich einfach einen Erfahrungsschatz mit, den ganz viele Menschen nicht haben. Und aus dem kam dann so die Idee, das, was ich da erfahren habe und was ich einfach so mir selber erarbeitet habe, an wie Beziehungen funktionieren und wie Sexualität funktioniert und was man machen kann, um das zu verbessern, das anderen Menschen weiterzugeben.
Ich würde jetzt anschließen auf deine Aussage, man hat das Gefühl, man hat etwas verloren. Mhm. Hat man denn jemals etwas gehabt? Kann man überhaupt irgendetwas verlieren?
Das ist eine gute Frage. Was kann man verlieren? Die meisten Beziehungen beginnen ja eigentlich sehr reichhaltig. Also da kommt die Verliebtheit. Das, was uns in den meisten Filmen schon so als die Liebe verkauft wird. Also dieses Gefühl von Verliebtheit, wo man ganz viel füreinander tut, wo man ganz viele tolle Sachen miteinander macht, miteinander erlebt, wo die Paargeschichte eigentlich drauf aufbaut. Ich habe gerade das Bild von so einer Speisekammer. Ja? Also so die Beziehung ist wie eine Speisekammer und diese Speisekammer wird am Anfang gefüllt mit ganz, ganz vielen positiven Sachen, positiven Erinnerungen, Erlebnissen, Küssen, Zärtlichkeiten, sexuellen Höhenflügen, gemeinsamen Projekten und allem. Und all das ist am Anfang in dieser Speisekammer drin und das kann man sehr wohl verlieren. Das heißt, wenn dann im Lauf der Paarbeziehung die Beziehung sich vielleicht verschlechtert, wenn Krisenzeiten kommen, wenn so äußere Einflüsse vielleicht es schwieriger machen, Stress oder wenn auch so ungute Interaktion sich einschleicht oder wenn Dinge einfach nicht mehr so funktionieren, wie sie mal funktioniert haben, dann leert sich diese Speisekammer so allmählich. Und insofern würde ich sehr wohl sagen, ja, dass man was verlieren kann, was man am Anfang hatte.
Man stellt sich das eigentlich ein, dass man etwas verliert, also weil im Endeffekt am Anfang ist es so die Verliebtheitsphase, man hat so die rosa-rote Brille auf, alles ist toll, obwohl sich im Leben faktisch auch im Beruf nichts verändert hat, aber trotzdem ist auf einmal alles toll, den Beruf, was man auch vorher gehasst hat, der ist auf einmal auch toll, weil man verliebt ist, eigentlich meiner Meinung nach sehr spannend. Und ab wann stellt sich das ein, dass man sagt, es gibt etwas, was man verliert, also ab wann fällt eigentlich diese rosa-rote Brille weg?
die rosarote Brille, ne, das ist so eine hormonelle Geschichte, gell? Und das kann unterschiedlich lang dauern. Bei manchen Leuten fängt die nach 3 Wochen schon an, weniger zu werden. Bei anderen Leuten dauert es auch einmal 1 Jahr oder 2. Das sind dann eher die selteneren Fälle und meistens dauert es länger, wenn man sich nicht so oft sieht. Also wenn man nur eine Wochenendbeziehung führt, dann kann die rosarote Brille meistens länger erhalten bleiben, als wenn man wirklich gleich einmal den Alltag miteinander teilt. Aber das ist auf jeden Fall Fakt, diese rosarote Brille, die vergeht, dieser hormonelle Höhenflug, der vergeht. Und das ist auch gut so, weil so wie du gesagt hast, dann ist auf einmal alles toll und so. Das ist ja auch unheimliche Anstrengung, oder? Man schläft nicht, man isst nicht und so. Und das ist einfach unheimlich anstrengend für den ganzen Organismus.
Und hängt das mit dem Verlust dann zusammen? Also hängt quasi dieser Verlust, dass man etwas verliert aus dieser Speisekammer, mit den hormonellen Bedingungen zusammen, mit dieser rosaroten Brille, oder hat das andere Gründe?
Also ich würde mal so sagen, wenn die Hormone anfangen weniger zu werden, dann wird auch die rosarote Brille weniger und dann sieht man auf einmal nicht mehr alles von dieser neuen Person einfach nur im allerbesten rosaroten Licht, sondern es wird eher, man bekommt einen realistischeren Blick. Also da ist weniger nur die Projektion von, das ist endlich die Person, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will, hin zu, okay, das ist eine andere Person, eine autonome, eigenständige Person, die sich in manchen Dingen von mir unterscheidet, wo es vielleicht auch durchaus einmal Konflikte gibt, die andere Vorstellungen hat davon, wie sauber es sein sollte, wie ordentlich, wie man einen Urlaub plant und so weiter. Und dann kann es da Reibereien geben. Also rosarote Brille weg bedeutet nicht automatisch, dass sich die Speisekammer leert, aber es öffnet dabei irgendwie die Tür. Ja, also dann ist da eben nicht mehr so ein rosarotes Fliegennetz oder sowas, sondern die Tür ist offen und wenn einfach Dinge vorfallen, dann sieht man die auch und dann können die auch dazu führen, dass die Speisekammer allmählich geleert wird. Ist das verständlich so?
Das ist sehr verständlich. Und warum sagt man eigentlich das verflixte siebte Jahr?
Das verflixte siebte Jahr ist so eine Redewendung und je nachdem, welche Studie man da zu Rate zieht, kann das siebte Jahr kann auch einmal das vierte sein oder auch das zehnte und so. Es ist einfach so der Zeitpunkt, wenn die rosarote Brille endgültig weg ist und wenn der Alltag Einzug gehalten hat. Und oft kommen dann auch noch Faktoren dazu, wie man hat sich eben so gemeinsame Familie aufgebaut. Es gibt Kinder und Kinder sind eine Belastung für Paarbeziehung. Das ist einfach so. Dann liegt der Fokus einfach auf was ganz anderem als auf dieser Paarbeziehung und wie schön die ist, sondern da muss man sich um andere kleine Wesen kümmern. Und die fressen unheimlich viel Ressourcen und Kapazitäten, die dann für die Paarbeziehung und für das Füllen von dieser Speisekammer einfach wegfallen. Und insofern ist es so ein allmählicher Prozess, je länger man zusammen ist, desto mehr können sich Verletzungen anhäufen, desto mehr können sich ungute Muster in die Interaktion einschleichen, desto mehr geht vielleicht das Bemühen umeinander auch verloren. Und das siebte Jahr, also um das siebte Jahr der Beziehung oder auch so das vierte Jahr der Ehe herum, hat man dann tatsächlich so Studien zufolge so einen kleinen Anstieg an der Scheidungsrate, der hinterher wieder abnimmt. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass das siebte Jahr tatsächlich so gefährlich wäre, sondern es ist einfach ein gewisser Zeitraum, der ermöglicht, dass Beziehungen so ihrem Ablaufdatum entgegengehen. Und wenn Leute es mal so lange miteinander ausgehalten haben und vielleicht so über eine gewisse Flaute hinweg an der Beziehung gearbeitet haben und eine gute Basis gefunden haben, um weiterzumachen, dann verringert sich auch die Wahrscheinlichkeit für eine Trennung in den Folgejahren.
Was sind die ersten Indikatoren, dass eine Beziehung dem Ende zugeht?
Die ersten ist gut. Es gibt einen amerikanischen Familientherapeuten oder Paartherapeuten namens John Gottman. Der hat sein Leben eigentlich vor allem dieser Frage gewidmet, wie kann man im Vorhinein feststellen, dass sich Paare trennen werden. Und der hat sich da so ein sogenanntes Love Lab aufgebaut, so eine Beobachtungskammer, in die er, wo er einfach Paare so halt reingesetzt hat. Und dann hat er ihnen gesagt, sie sollen nochmal über irgendein kontroverses Thema miteinander sprechen. Und dann hat er diese Interaktionen aufgezeichnet und ausgewertet. Und John Gottman identifiziert 4 Indikatoren, die wirklich, wenn die auftreten, dann ist es nicht wahrscheinlich, dass dieses Paar noch lang zusammenbleibt. Es sei denn, es gibt irgendwie wirtschaftliche Faktoren, Abhängigkeiten oder so, die es einfach nicht möglich machen, sich zu trennen. So, diese vier Faktoren nennt er die vier apokalyptischen Reiter, was ich einen sehr treffenden Begriff finde. Ja. Der erste ist Kritik und Vorwurf. Also dieses, dass man einfach dem anderen ständig irgendwas vorwirft, kritisiert, rumnörgelt und so weiter. Der zweite ist Rechtfertigung. Dass man sich eben gegen Vorwürfe rechtfertigt. Ich habe das doch nur gemacht, weil und so weiter. Aber ja, nur, du bist eigentlich schuld und so. Dann kommt die Verachtung. Also wenn so aus dem, was man sagt, wirklich eine Verachtung klingt, so, jetzt habe ich es dir x-mal gesagt und immer noch nicht, ja, wo einfach die Wertschätzung auch, dieses grundlegende Wohlwollen für diesen Partner komplett wegfällt, komplett erodiert. Und das vierte ist Mauern. Wenn man einfach sich irgendwann komplett rauszieht aus der Interaktion, einfach so, na gut, dann sage ich halt gar nichts mehr. Also eigentlich zwar noch körperlich anwesend ist, aber in Wirklichkeit sich komplett abschottet und den Partner quasi ins Leere laufen lässt. Und wenn die auftreten, diese vier apokalyptischen Reiter, also je mehr davon, desto kritischer.
Wie viel Eigenverantwortung trägt man für diese Reiter? Also wie viel liegt dann wirklich am Partner oder an der Partnerin und wie viel Eigenverantwortung hat man denn dafür? Denn meistens, wenn man ja irgendwo rumnörgelt, ist man im Widerstand mit sich selbst, oder?
Ja, also es ist sehr bequem zu sagen, der Partner ist schuld. Und ich bin ja, ich mache alles richtig und wenn nur mein Partner sich ändern würde, dann wäre alles gut. Aber tatsächlich, wenn man zwei hat, die sagen, wenn du dich ändern würdest, dann wäre alles gut, dann ändert sich keiner. Also insofern, da wo man anfangen kann, wo man ansetzen kann zu arbeiten, ist immer bei sich selbst. Und zu einer Interaktion und zu einer Paarbeziehung gehören einfach immer zwei. Und wie sich der eine verhält, hat Auswirkungen darauf, wie der andere reagiert und wie der andere vielleicht sich wieder verhält. Und das ist dann so ein Kreislauf, der kann sich aufschaukeln in eine immer schädlichere, immer destruktivere Richtung oder auch in eine immer bessere Richtung. Also insofern würde ich sagen, dass die Eigenverantwortung eigentlich mit das Wichtigste dabei ist. Ja, weil die Eigenverantwortung, die habe ich immer. Ich kann nicht die Verantwortung für mein Verhalten komplett an den Partner abgeben, ja, sondern ich kann immer schauen, wie verhalte ich mich, warum verhalte ich mich so und was kann ich selbst daran ändern, wenn ich will, dass es uns beiden miteinander besser geht.
Wie schafft man es, in so eine Reflexion reinzukommen? Weil da ist ja die radikale Ehrlichkeit gefragt. Und man muss sich ja persönlich nackig machen gegenüber sich selbst und man muss ja auch offen dafür sein. Und ich glaube nicht, dass das auf Anhieb jeder Person gelingt, oder?
Das ist tatsächlich was sehr, sehr Schwieriges, ja. Und das ist nichts, was wir jetzt irgendwie in der Schule lernen, ehrlich zu sich selber zu sein. Ich finde es sehr schön, dass du das Konzept der radikalen Ehrlichkeit ansprichst. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, oder? Radikale Ehrlichkeit bedeutet ja jetzt nicht einfach alles, was in einem vorgeht, dem anderen auf den Tisch zu knallen. So à la, ja, du bist eine blöde Kuh und fett obendrein und so weiter. Und das sage ich ja nur, weil ich ehrlich bin. Nein, das nicht. Radikale Ehrlichkeit bedeutet, dass man sagt, was wahr ist und dabei für sich erst einmal prüft, was ist denn eigentlich wahr? Also ich verstehe radikale Ehrlichkeit in allererster Linie als Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Also das, was du gesagt hast, diese Reflexion, oder? Dass man für sich prüft, okay, ich ärgere mich gerade, worüber ärgere ich mich gerade tatsächlich? Ich fühle mich vielleicht nicht wertgeschätzt. Vielleicht ist aber das, was der Partner macht, gar nicht alles. Vielleicht habe ich noch dazu irgendwie Stress im Job gehabt und außerdem ist die Mutter krank und ich habe verschiedene Belastungen, die natürlich alle einen Einfluss darauf haben, wie ich reagieren kann auf Stressfaktoren, auf irgendwas, was mich ärgert. Und das dann erst einmal in mir selber zu sortieren, was da eigentlich los ist, bevor ich in den Austausch gehe und meinem Partner vielleicht sagt, du, pass auf, als du, da kann man jetzt wunderbar auf die gewaltfreie Kommunikation zurückgreifen. Ich habe beobachtet, dass schon wieder das Glas nicht in der Spülmaschine war, sondern auf der Spüle stand. Und da habe ich mich geärgert, weil da habe ich das Gefühl gehabt, alles bleibt an mir hängen. Ich werde allein gelassen, ich bin überlastet, ich bin überfordert. Und ich würde mir einfach wünschen, dass du künftig mir diesen Gefallen tust, das Glas gleich in die Spülmaschine zu räumen.
Wie kann man sich da eine Erinnerung setzen, dass es nicht zu dieser Impulsivität kommt? Weil im Endeffekt, wenn man ja das Glas sieht, dann ist man voller Energie und alles pulsiert und man möchte jetzt die Meinung sagen. Wie gelangt man da zurück, dass man sagt, okay, jetzt mal innehalten? Also gibt es da irgendwie einen Trick oder eine Erinnerung, die man sich setzen kann, damit man nicht direkt in die Kommunikation, unter Anführungsstrichen Kommunikation, geht, sondern zuerst zu sich selbst geht und kommt und mit sich selbst im Austausch ist?
Also es geht quasi um Musterunterbrechung, oder? Um darum, dieses Muster zu durchbrechen von, es gibt irgendeinen Auslöser, der mich ärgert, der einen Affekt triggert, zu dieser direkten Reaktion, ich gehe jetzt den Partner schimpfen. Und das ist natürlich ein längerer Prozess. Das ist meistens nicht, dass man es einmal verstanden hat und dann macht man es nimmer. Und Reflexion kann auf ganz vielen Ebenen anfangen. Oft ist es sehr nützlich, so als erster Schritt, dass man einfach im Nachhinein sich die Situation noch einmal anschaut. Okay, das ist jetzt passiert, das ist so und so gelaufen. Und dann überlegt, okay, was war denn da eigentlich los bei mir? So wirklich mit der Ruhe, wenn man diesen starken Affekt nicht mehr hat, überlegt, okay, das hat mich getriggert. Wie hat sich das angefühlt? Was waren da vielleicht für andere Gründe? Und ja, und dann bin ich quasi auf den Partner losgegangen. Was hätte ich denn sonst für Möglichkeiten gehabt? Also diese Situationen einmal gedanklich vordenken und so im Geist Probe handeln, das ist oft unheimlich wirkungsvoll.
Wenn man das jetzt mal genauer betrachtet mit den vier Reitern, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Beziehung noch eine Chance hat? Also wenn quasi die vier apokalyptischen Reiter auftauchen, gibt's da prozentuell eine Statistik, wo man sagen kann, auch von dem Forscher, den du vorher erwähnt hast, 20% der Beziehungen scheitern dann tatsächlich, denn auch wenn man was tut in der Beziehung, kann es ja trotzdem sein, dass es vorbeigeht.
Also mir ist tatsächlich keine Zahl, keine Wahrscheinlichkeitsprozentzahl irgendwie bekannt, auch von John Gottman nicht. Ich weiß, dass er eine sehr hohe Trefferquote hat. Und vor allem dieser Reiter der Verachtung. Also wenn einmal diese Verachtung so da ist, dann ist es wirklich, wirklich schwierig, dass Paare wieder zusammenfinden. Ich will jetzt da, wie gesagt, keine Prozentangaben geben. Eine Möglichkeit gibt's theoretisch immer. So je nach Kontext und je nachdem, wie stark das auch beide wollen. Die Frage ist eben, will ich was ändern? Bin ich überhaupt bereit, da noch einmal Energie rein zu investieren? Und habe ich noch überhaupt ausreichend Wertschätzung und Respekt vor dem Partner, um dann noch einmal in einen Prozess zu gehen, wo ich den ernst nehme, wo man sich als Individuen einfach gegenüber einander auch nackig macht irgendwo so oder sich gegenseitig zeigt, was ist in uns los? Bin ich da überhaupt noch bereit dazu? Liegt mir überhaupt noch was an der Person? Und wenn es dann mal so weit ist, dass man bei der Verachtung ist und die Person eigentlich überhaupt nicht mehr respektiert, dann ist der Weg dorthin wirklich sehr, sehr schwierig. Also da müsste schon viel passieren.
Was mir jetzt noch interessiert bei den Reitern, sind das eigentlich Stufen? Also ist diese Verachtung quasi der letzte Reiter, den es gibt, oder können auch alle Reiter parallel auftreten?
Die können parallel auftreten und es ist auch ein bisschen typabhängig. Es gibt Menschen, die neigen einfach sehr dazu, gleich einmal in den Vorwurf zu gehen. Also die erleben irgendein negatives Gefühl, irgendeine Not, irgendeinen Schmerz, fühlen sich nicht wertgeschätzt, haben irgendwie Angst, fühlen sich ausgeschlossen, nicht gut genug und die gehen automatisch in den Vorwurf. Die werden wütend und die fangen an zu schimpfen. Und bei anderen Menschen ist es so, die fühlen sich genauso und deren automatische Reaktion ist aber eher am Mauern. Die ziehen sich eher zurück. Wenn die unter Stress geraten, dann haben sie das Gefühl, sie können gar nichts mehr sagen. Die verschließen sich total und gehen gleich einmal in dieses Mauern. Und das ist typabhängig, das ist auch situationsabhängig und themenabhängig. Und das kann mehr oder weniger alles nebeneinander stehen.
Weil du vorhin die Wertschätzung angesprochen hast, um zu dem Thema Sexualität zu kommen. Wie drückt man in der Sexualität die Wertschätzung eigentlich aus? Oder auch welche Rolle spielt die Sexualität oder die Offenheit, die sexuelle Auslebung gegenüber den vier Reitern beispielsweise?
Also insofern einmal, wenn diese vier Reiter in der Beziehung zu präsent sind, dann hat man meistens eine sehr ungute Beziehungsdynamik. Und aus einer unguten Beziehungsdynamik heraus in eine wertschätzende, liebevolle sexuelle Begegnung zu gehen, ist sehr schwierig. Es gibt Paare, denen gelingt das. Die erleben sehr viel auf und ab in ihrer Beziehung. Also da kommen immer wieder ganz krasse Streits, inklusive Verlustangst, inklusive Trennungsdrohungen und so weiter. Und dann kommt die Versöhnung inklusive Sex und der ist dann enorm intensiv. Das gibt's, das ist aber jetzt auf Dauer auch sehr, sehr anstrengend. Und die empfehlenswertere Herangehensweise in meinen Augen ist es definitiv, dass die Paarbeziehung einfach gut läuft, von gegenseitigem Wohlwollen geprägt ist und man dann aus dieser Wertschätzung, aus dieser liebevollen Haltung heraus in eine sexuelle Begegnung geht.
Wenn Also wie erkundet man denn eigentlich, was man will? Also was ist denn für eine Person eine liebevolle Zweisamkeit oder eine liebevolle sexuelle Begegnung? Also wie findet man das überhaupt heraus, was man möchte?
Das ist eine sehr gute Frage, zumal es viele Leute gibt, die das überhaupt nicht so wissen. Ja? Unsere Vorstellungen von Sexualität sind ja gerade in der Jugend erst einmal geprägt von dem, was wir so sehen, ganz viel. Und was ist das, was wir sehen? Wir sehen vielleicht ab und zu mal irgendwelche Bezugspersonen, die irgendwie liebevoll miteinander sind, wahrscheinlich eher weniger. Wir lesen vielleicht was und in der heutigen Zeit werden die Jugendlichen auch immer früher mit Pornografie konfrontiert. Das heißt, ein ganz wesentlicher Bestandteil von dem, wie die sich Sexualität vorstellen, stammt aus den Bildern, die in Pornos vorgegeben werden. Und sich davon ein bisschen zu lösen und zu prüfen, was liegt denn eigentlich mir tatsächlich, das ist für viele überhaupt nicht leicht. Und da gibt's jetzt tendenziell so eine Differenz zwischen den Geschlechtern. Also, dass für Menschen, die sich als Männer, als männlich identifizieren, oft Pornos wirklich eine sehr, sehr große, nennen wir es Inspirationsquelle sind oder ein sehr wichtiges Vorbild, während Frauen oder Menschen, die sich als Frau fühlen, sich davon oft eher etwas distanzieren und dann aber es wenig gibt, was an dessen Stelle tritt oder es gibt dann wenig positive Vorbilder und ihr erlebt ganz, ganz viele Frauen, Menschen in der Beratung, die, wenn man sie fragt, was sie denn eigentlich wollen, das gar nicht so genau sagen können. Und das ist tatsächlich auch ein Teil von meiner Arbeit, dann mit den Menschen zu erkunden, was denn eigentlich das ist, worauf sie stehen und was ihnen gefällt.
Bei der Pornografie habe ich noch eine Frage. Das ist ja, das hängt ja auch eigentlich mit Männern und mit Frauen zusammen. Also die Männer sind ja sehr visuell geprägt, oder das sind ja Frauen nicht, glaube ich. Also ich glaube, dass das ja auch zusammenhängt mit der Pornografie. Diese visuellen Aspekte triggern ja bei Männern ganz was anderes wie bei Frauen, weil die Frauen sind ja eher berührungsorientiert, wenn ich mal richtig gelesen habe, oder?
Also da gibt's auf jeden Fall so eine Tendenz, dass Männer auf optische Reize stärker ansprechen als Frauen und Frauen vielleicht auch eher in Berührungen besser hineinspüren können und dann auch auf, wenn sie was hören, vielleicht auch eher anspringen und auch nicht so sehr orientiert sind auf diese direkten sexuellen Reize. Ja? Also so die primären Geschlechtsorgane oder auch die sekundären, also sprich Genital und Brüste, wo Männer halt sehr typischerweise drauf ansprechen, ganz, ganz viele Männer, ohne generalisieren zu wollen. Das hat für Frauen oft gar nicht die Wichtigkeit, sondern dann ist vielleicht eine Hand interessanter oder ein Finger. Also durchaus auch optische Reize, aber eben andere, nicht so diese primären Geschlechtsorgane, sondern alles andere, was diesen Menschen ausmacht.
Und weil du gesagt hast, du hilfst beispielsweise Männern, Frauen dabei herauszufinden, was sie im Endeffekt wollen, bleibt das dann gleich ein Leben lang? Ist die Frage. Also wann entwickelt sich das eigentlich, dass man sagt, okay, das möchte ich und das möchte ich nicht? Also wann kann man denn das überhaupt diagnostizieren oder feststellen, was man möchte und was nicht? Und wie kann sich das über die Zeit hinweg verändern?
Also grundsätzlich verändert sich Sexualität über die Zeit und es ist sehr, sehr normal, dass man mit 40 und mit 60 einfach andere Vorlieben hat und andere Vorstellungen von dem, was guter Sex ist, als mit 20 oder mit 15. Einfach aus dem heraus, dass man erstens selber dazulernt, Erfahrungen macht, besser auch erkennt, was man eigentlich will, also so vielleicht auch besser in Kontakt ist mit sich selbst, was einen jetzt eigentlich erregt, was einen körperlich erregt, was einen eher so im Kopf erregt, Lust bereitet und weil sich natürlich auch der Körper verändert. Also bei Männern wird einfach der Testosteronspiegel mit den Jahren weniger und bei Frauen hat man dann irgendwann auch die Wechseljahre, das sind einmal sehr einschneidende hormonelle Veränderungen und auch ansonsten verändert sich der Körper und bei Frauen mit Schwangerschaft, Stillzeit, Geburt, Stillzeit, da gibt's einfach Veränderungen im Körper, Veränderungen im Lebensstil und entsprechend verändert sich das, was man sich sexuell wünscht.
Und wie kann man da dranbleiben, damit man ja immer wieder so das, was man sich vorstellt, weil das kann ja auch irgendwie im Verborgenen liegen. Also auch diese Veränderung, die jetzt stattfindet. Also vielleicht ist das jetzt eine sehr schlecht formulierte Frage. Ich fange nochmals von vorne an. Wenn sich die Sexualität beziehungsweise die Vorlieben über die Zeit, über die Jahre ändern, dann kann das ja immer wieder sein, dass dann trotzdem diese Vorliebe wieder im Verborgenen bleibt und dass man dann wieder herausfinden muss, was man möchte, oder? Oder wenn man einmal das herausgefunden hat, was man möchte, weiß man das dann immer trotzdem, dass es sich verändert. Also wie kommt das immer wieder zum Vorschein? Wie bringt man auch in deiner Beratung, wie bringt man das zum Vorschein, was man schlussendlich möchte?
Aha. Ich möchte noch mal ganz kurz springen, und zwar zu der Frage, die du da vorgestellt hast, so inwieweit sich das verändern kann. Und ich möchte es noch einmal ein bisschen weiter fassen, ne? Weil das eine ist jetzt so, wie konkret ich Sexualität ausleben möchte, vielleicht mit welchen Praktiken, Stellungen, eher sanft, eher hart und so weiter. Und es steckt aber tatsächlich ein Kern drin, der bei Menschen normalerweise sehr früh geprägt wird und unverändert bleibt. Ne? Also da geht es um sowas wie wirklich die sexuelle Orientierung. Wenn jetzt jemand homosexuell ist zum Beispiel, das ist was, was sehr früh geprägt wird und was man jetzt auch nicht wegtherapieren kann. Ne? Da gibt es Versuche mit Konversionstherapien, was wirklich zu sehr unguten Ergebnissen führt, also einfach sehr viel Leid bereitet, weil man bekommt das nicht weg, so sehr man will. Ne? Also so eine sexuelle Orientierung, die ist da und die ist Teil der sexuellen Identität von diesem Menschen. Und das bildet sich sehr früh. Das mag angeborene Komponenten haben, das mag Komponenten haben, wo es irgendwie in der frühen Kindheit geprägt wird, konditioniert wird, wie auch immer. Also ich fasse es jetzt ein bisschen weiter. Ich spreche von einerseits natürlich Homosexualität, Bisexualität oder das gesamte queere Spektrum. Auch im BDSM gibt es Menschen, die sich einfach ganz, ganz tief damit identifizieren und sagen, die wussten eigentlich schon als Siebenjährige, dass sie auf Machtgefälle stehen, auf alles, was mit Machtaustausch, Fesseln und so weiter vielleicht zusammenhängt. Und auch das Alter kann jetzt für Leute so ein Attraktor sein, wo sie sagen, ja, Ältere oder Jüngere oder im schlimmsten Fall Kinder. Genau, und das ist einfach ein Kern der sexuellen Orientierung, der ganz, ganz früh entsteht und der nicht wirklich geändert werden kann. Was sich aber ändern kann, ist also so ein bisschen das Umfeld. Man kann das ein bisschen erweitern, oder? Und man kann jetzt sagen, okay, ja, vielleicht bin ich homosexuell und vielleicht kommt irgendwann eine bisexuelle Komponente dazu. Oder in dem, dass ich auf mein eigenes Geschlecht stehe, ist wunderbar, aber vielleicht verändert sich da ein bisschen die Ausformung. Vielleicht stehe ich erst auf einen Typ Frauen und dann auf einen anderen Typ Frauen. So ein bisschen. Und vielleicht verändern sich da auch die Praktiken, nach denen ich mich sehe. Und so kann man durchaus dran arbeiten, das auch ein bisschen zu erweitern, wenn man das für sinnvoll hält. Ne? Und auf der anderen Seite erlebt man oft, dass sich das so verengt, wenn jetzt zum Beispiel, also Paradebeispiel dafür sind Fetische, dass typischerweise Männer in recht frühen Jahren merken, dass sie einen ganz speziellen Anziehungscode haben für zum Beispiel Stiefel, und dann anfangen, sich auf diesen Anziehungscode hin zu konditionieren. Sprich, die konsumieren dann Pornos, wo es dann immer um diesen Stiefelfetisch geht. Und wenn es blöd läuft, dann haben sie eigentlich gar keine realen Kontakte, wo sie einfach auch eine andere Form von Sexualität, also eine Partnersexualität, erleben würden und erfahren würden. Sondern sie bleiben einfach bei ihren Pornos und immer geht's um Stiefel. Und damit konditionieren sie sich halt und ihr Lustzentrum darauf, dass einfach nur der Reiz Stiefel mit sexueller Erregung verknüpft wird. Sprich, die brauchen dann irgendwann den Anblick von Stiefeln oder das Gefühl von Stiefeln, um sexuell erregt zu werden. Ja? Also das ist quasi so, dass sich dieser Anziehungscode extrem verengt.
Kann sich dieser Anziehungscode dann auch wieder erweitern?
Der kann sich auch wieder erweitern, klar. Und das wäre Teil von sexualtherapeutischer oder sexualberaterischer Arbeit.
Wie lange dauert sowas?
Ganz unterschiedlich, das kommt ganz drauf an, wie motiviert die Leute sind, wie eingeschränkt sie tatsächlich sind. Und dann geht's halt auch sehr viel um Üben. Ja, also ich bringe gerne das Beispiel vom Bogenschießen zum Beispiel. Wenn jemand heute das erste Mal Bogen schießt, dann erwartet keiner von ihm, dass er morgen bei der WM antritt. Ja, und wenn es aber darum geht, dass unser Gehirn irgendwie was neu lernen soll, zum Beispiel eben einen Anziehungscode zu erweitern, zum Beispiel zu lernen, um bei dem Beispiel zu bleiben, sexuelle Erregung eben nicht nur aus diesem Stiefel zu ziehen, sondern auch aus dem Anblick von einer Frau an sich oder von Berührung und so, dann ist das ein Lernprozess für das Gehirn. Da gibt es quasi eine Autobahn, Stiefel zu Lustzentrum und die Autobahn nimmt man und zack, ist man am Ziel. Und wenn man das verändern möchte, dann muss man erst einmal eine Alternativstraße bauen. Also Straße bauen, dann tritt man erst einmal so einen Trampelpfad aus und dann geht man den immer öfter und irgendwann ist es wunderbar ausgetreten und dann wird's geschottert und irgendwann wird's geteert und irgendwann hat man da eine Alternativstraße. Aber das braucht einfach enorm viel Zeit und enorm viel Übung. Und deswegen, um auf die Frage nach dem wie lange zurückzukommen, einfach je mehr man übt, desto schneller geht's und je kürzer der Weg ist, also oder je weniger weit weg man will von dem, was man bislang hatte und je breiter schon die Basis ist, auf der man aufbaut, desto schneller geht's.
Wie befreit man sich dahingehend von Druck? Weil das kann ja auch immensen Druck auslösen, dass man sagt, okay, man möchte so schnell wie möglich dieses Lustzentrum oder diese Verengung wieder erweitern.
Wie befreit man sich dahingehend von Druck? Es ist jetzt kein Thema, bei dem ich erlebe, dass die Menschen sich so sehr unter Druck setzen. Eher in die Richtung, dass sie das Üben abbrechen, weil sie einfach merken, es dauert zu lang. Oder dass sie zwischenzeitlich einmal wieder auf die Autobahn wechseln, was ja völlig okay ist. Also eher so nicht so der Druck, aber so die Macht der Gewohnheit, wieder zurückzukommen auf die gewohnten Bahnen. Und da hat man natürlich die gleiche Problematik wie bei allen Gewohnheiten, die man neu etablieren will, dass es einfach eine gewisse Anzahl von Wiederholungen braucht und eine gewisse Disziplin, bis irgendwann das Gehirn merkt, ah, okay, das ist ja auch eine Straße, die man gut nehmen kann.
Was ich mich natürlich frage, oder was sich wahrscheinlich jetzt viele fragen, wie findet man eigentlich heraus, wie viel Sex einem gut tut, in der Woche oder im Monat beispielsweise?
Das merkt man, würde ich fast sagen. Also grundsätzlich gibt's ja bei den meisten Menschen ein sexuelles Bedürfnis oder eine Lust auf Sex, die sich in regelmäßigen Abständen regt. Und das kann je nach Lebensphase und natürlich je nach Person kann das ganz unterschiedlich sein. Und die Frage, wie viel einem gut tut, die kann vielleicht in zweierlei Hinsicht problematisch sein. Also normalerweise würde ich da sagen, man kann einfach auf sein Gefühl vertrauen. Und wenn man das Gefühl hat, es ist genug, dann ist es wunderbar. Das eine, wenn das Probleme macht, ist natürlich, wenn man in einer Paarbeziehung lebt und die Partnerperson möchte mehr oder möchte weniger. Also wenn das einfach nicht zusammenpasst. Und wenn dann vielleicht so Vorwürfe kommen wie der eine, du bist ja sexsüchtig und der andere, du bist ja frigide oder was auch immer und das ist ja nicht normal und so weiter. Also wenn das quasi bewertet wird, dieser Unterschied im Verlangen, in der Häufigkeit. Die andere Frage ist natürlich, wenn man die Angst hat oder die Befürchtung hat, dass das irgendwie Suchtcharakter annimmt, oder? Was jetzt typischerweise einhergeht mit dem exzessiven Konsum von Pornografie. Also dieses suchtartige Verhalten macht man jetzt eher selten mit realen Sexualpartnern oder allenfalls im Bereich der Prostitution. Meistens ist es eher für sich allein am Handy und so. Und wenn das dann mehrmals am Tag ist, dann darf man sich Fragen stellen wie, habe ich denn überhaupt noch das Gefühl, dass ich die Kontrolle drüber habe? Habe ich das Gefühl oder erlebe ich, dass andere Lebensbereiche darunter leiden, dass ich einfach so einen starken Drang habe, meine Sexualität auszuleben? Und bin ich denn eigentlich gesättigt? Also wenn ich einmal zum Orgasmus gekommen bin, habe ich das Gefühl, dann ist auch einmal gut und das hat mir gut getan, das hat einen guten Effekt, oder fühle ich mich danach eigentlich immer noch genauso getrieben wie davor?
Weil du gesagt hast, in Paarbeziehungen, also da gibt es ja dann zwei Welten, also da gehören ja quasi zwei dazu und es gibt ja auch offene Beziehungen. Wird das immer mehr in der Gesellschaft, also dass es offene Beziehungen gibt oder dass sich Menschen eine offene Beziehung wünschen?
Ja, das wird definitiv mehr. Also da gibt's, es gibt schon so Bubbles oder so Communities, wo das eigentlich schon fast das neue Normal ist. Und ganz grundsätzlich sehe ich so eine Abkehr von diesen moralischen Normen und Dogmen, die halt jetzt auch sehr stark kirchlich geprägt sind und von der Gesellschaft und wo überhaupt nicht hinterfragt wird, dass Beziehung heteronormativ monogam zu sein hat, also dass zu einer Beziehung Mann und Frau gehören und wenn die sich gefunden haben, dann sollen sie bis ans Lebensende zusammenbleiben und einander sexuell treu. Das ist so das klassische Bild und davon wird sich immer weiter befreit. Was in meinen Augen eine sehr schöne Entwicklung ist, weil wenn anstelle von diesen vorgegebenen moralischen Normen einfach eine Moral der Konsequenzen tritt, wo es darum geht, die Vereinbarungen auszuhandeln und zu prüfen, was ist für mich stimmig, was ist für dich stimmig und wie kann man da einen guten Konsens finden. Und ja, im Zuge dessen nehmen auch offene Beziehungsformen in dem, was ich beobachte, auf jeden Fall zu. Also auch die sich diese Freiheit zu geben und zu sagen, sexuelle Exklusivität ist nicht das Kernstück unserer Beziehung, sondern wir sind einander treu, wir sind einander loyal, verbunden, in Intimität, in enger Partnerschaft. Und gleichzeitig können wir uns sexuell freigeben. Und diese sexuelle Nicht-Exklusivität beeinträchtigt aber nicht, dass wir uns trotzdem als Paar einander treu verbunden fühlen.
Wie findet man das heraus, dass man eine offene Beziehung möchte?
Das ist tatsächlich oft ein längerer Reflexionsprozess, weil die meisten Menschen damit aufwachsen, nach wie vor damit aufwachsen, dass das was Undenkbares ist. Ja. Oder vielleicht kommen sie dann irgendwann in so Bubbles, wo das so der neue Standard ist und dann setzt man sich natürlich zwangsläufig damit auseinander. Aber erst einmal ist es für die meisten Menschen so gar nicht das, nicht das, was ihnen vorschwebt, wenn es um Beziehung geht. Jetzt ist aber dieses Bedürfnis, möchte ich nicht sagen, der Wunsch nach anderen Sexualpartnern als diesem einen Menschen, mit dem man sich halt jetzt in Paarbeziehungen zusammengetan hat, der ist sehr tief in uns angelegt. Ja. Also wir haben da eigentlich zwei widersprüchliche Tendenzen, so als Spezies, als Menschen. Wir haben einerseits die Tendenz, dass wir uns verlieben und dass wir da Paarbeziehungen eingehen und dass wir auch dann wirklich gerne sexuell exklusiv und monogam sind, für eine Zeit lang. Das ist auf jeden Fall die Zeit von dieser rosaroten Brille für die allermeisten, und danach wird es weniger. Auf der anderen Seite haben wir auch die Tendenz, immer wieder was nach Neuem zu suchen, nach der Aufregung, nach Nervenkitzel, und dazu gehören eben auch oft wechselnde Sexualpartner. Also diese beiden Tendenzen sind grundsätzlich in uns allen vorhanden, aber in unterschiedlicher Ausformung. Und es ist dann Teil von diesem Reflexionsprozess, dass man eben sich diesen Wunsch nach Nervenkitzel, dass man das vielleicht sich erst einmal bewusst macht, wenn es vorhanden ist. Und das ist bei sehr vielen Menschen vorhanden. Und dass man es dann im zweiten Schritt nicht gleich einmal niederknüppelt mit der Moralkeule. Darf nicht sein, geht nicht, schlagst du aus dem Kopf. Sondern den Wunsch vielleicht auch für sich ernst nimmt. Ne? Und mit Wunsch meine ich nicht, dass jeder Wunsch zur Erfüllung kommen muss. Es kann oft auch genug sein, keine Ahnung, dass man eben Pornos konsumiert, wo man ja auch quasi diesen Reiz des anderen einmal hat. Oder dass man sich gegenseitig Fantasien austauscht, wo vielleicht Dritte eine Rolle spielen. Ne? Also es muss überhaupt nicht auf das hinauslaufen, dass man tatsächlich mit Dritten sexuell aktiv wird. Aber einfach so diese Idee, es könnte auch jemanden anderen geben als dich, dass man das zulässt und mehr oder weniger wertfrei beobachtet, was das mit einem macht und wie viel von Wunsch da vielleicht tatsächlich drinsteckt.
Ab wann ist etwas Fremdgehen?
Aushandlungssache, würde ich sagen. Es gibt Menschen, für die ist es schon Fremdgehen, wenn der Partner Pornos schaut. Oder wenn er nur irgendwie einmal an eine andere Frau denkt. Auf der anderen Seite gibt's Swingerpaare, die sagen, ja, du kannst ja ruhig mit anderen Leuten ins Bett gehen, aber du darfst sie nicht küssen. Oder aber nicht mit dieser Person oder nicht, wenn ich es nicht weiß. Also wo es gar nicht so sehr der Akt des Geschlechtsverkehrs im Vordergrund steht, das wäre völlig okay. Aber das Drumherum, wenn es hinterm Rücken geschieht, dann wird es als Betrug empfunden.
Hat dann eine Beziehung noch eine Überlebenschance? Also wie hoch ist die Überlebenschance, wenn man fremdgegangen ist und Partner oder Partnerin kommen drauf oder man ist vielleicht offen und gesteht es sogar?
Selbstverständlich hat es eine Überlebenschance. Man muss sich halt anschauen, wie war denn die Beziehung vorher? Wie hoch ist da überhaupt noch der Wunsch, wieder zusammenzufinden? Wie groß ist die Verletzung, die tatsächlich passiert ist? Und wie groß ist auch die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen? Einerseits mit der Verletzung und andererseits mit den Gründen, die zu diesem Fremdgehen geführt haben. Ja? Weil ganz oft steckt da sowas dahinter, wie, dass sich jemand in der Beziehung eigentlich gar nicht gesehen fühlt mit seinen Bedürfnissen, dass es das Gefühl hat, er oder sie ist nur noch am Funktionieren und ist nur noch in bestimmten Rollen drin, als Elternteil, als Arbeitnehmerin, und überhaupt nicht mehr als Partnerin, als sexuelles Wesen. Und wenn das so bleibt, dann baut sich einfach ein Wunsch auf, eben auch wieder als sexuelles Wesen gesehen zu werden. Das kann dann unter Umständen jemand anders geben. Und wenn man aber nur bei dem bleibt, das war falsch, das geht gar nicht, dann kann der natürlich sich so unterwerfen und sagen, na gut, Buße, ich werde es nie wieder tun, ich unterwerfe mich unter alle Regeln, mit ganz viel Selbstdisziplin. Ja, damit kommt man, kann man durchaus recht weit kommen, aber es macht nicht glücklich. Ne? Und die größten Chancen hat so eine Beziehung oder so eine Wiederfindung in meinen Augen, wenn es wirklich eine offene Auseinandersetzung gibt mit dem Thema, wo beide auch die Verantwortung dafür übernehmen, was ihre Anteile waren in dieser Beziehung, warum diese Beziehung einfach eine Dynamik angenommen hat, dass jemand sich als Strategie den Sex mit Dritten gesucht hat. Ja? Also wenn man das wirklich so auf ganz neue Beine sieht, auf ganz neue Beine stellt, ich komme zurück auf das Konzept der radikalen Ehrlichkeit, dass man auch jeder für sich selbst schaut, was ist eigentlich in mir los, was will ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, um dann zu schauen, kann das zusammenpassen? Und da stellt man die Beziehung wirklich auf neue Füße. Also das ist jetzt weniger, dass die Beziehung einfach weitergeht wie bisher, sondern dass man sagt, okay, wir starten eine neue Beziehung auf einer anderen Basis.
Wir nähern uns schön langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Wird Fremdgehen oder werden Affären immer mehr auch aufgrund von Online-Dating? Weil die nächste Person ist ja einem Fingerwisch entfernt, mehr oder weniger. Also wird es zunehmend schwieriger, sich intensiv zu verlieben, weil man vielleicht so dieses Fear of Missing Out hat, dass es da draußen noch ganz viele andere Personen gibt, und entstehen auch dadurch mehr Affären und geht man dadurch auch öfters fremd?
Also es ist sicherlich leichter in der heutigen Zeit, unverbindliche SexualpartnerInnen zu finden über die ganze Online-Dating-Geschichte. Ja, und wenn jemand nach einer Affäre sucht, also gerade als Frau ist das online wirklich sehr leicht. Das andere, was du ansprichst, diese Fear of Missing Out, so diese Angst, sich da zu committen mit einer Person, weil es könnte ja noch so viele andere geben, ist eine Angst, die immer wieder angesprochen wird, die ich jetzt weniger so erlebe. Wie soll ich sagen? Also es kann sicherlich bei manchen Leuten eine Rolle spielen, aber wenn man sich jetzt wirklich verliebt in einer Person, wenn man einer Person ausreichend Chance gibt und ausreichend Zeit gibt, dass diese Verliebtheitshormone da auch tatsächlich zuschlagen können, dann hat diese Verliebtheit eine unheimliche Macht und dann sind tendenziell auch andere mögliche PartnerInnen erst einmal egal.
Die zweite Abschlussfrage: Was ist Liebe?
Ach, wenn man das so einfach beantworten könnte. Ich habe mal das schöne Zitat gelesen, auf die Psychoanalyse bezogen, dass Sexualität eigentlich in der Psychoanalyse das Gleiche umfasst wie so in der Alltagssprache das Konzept der Liebe. Insofern ist es beides sehr eng miteinander verbunden. Ich spreche statt Liebe lieber von Bindung, weil Liebe einfach ein Begriff ist, der sehr stark aufgeladen ist, sei es religiös, sei es gesellschaftlich, so auch moralisch, die Nächstenliebe und das Konzept der bedingungslosen Liebe. Und ich mag das Konzept der Bindung lieber, weil es einfach das beschreibt, dass man sich mit einer Person auch ein bisschen zusammenrauft, dass man Zeit miteinander verbringt und dass einfach eine Bindung entsteht, die man nicht so ohne weiteres wieder lösen kann.
Und die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Dass ich sehr glücklich bin, diesen Job machen zu dürfen. Diese Arbeit, die ich mache, mit Menschen mit den verschiedensten Anliegen, ja, sei es Paare, sei es Einzelpersonen, sei es persönlich in dieser Praxis, sei es online, dass ich immer wieder unheimlich viel lerne von meinen Klientinnen und Klienten und sehr, sehr dankbar bin, so viele Menschen auf diesen intimen Prozessen und Wegen begleiten zu dürfen.
Sehr schön. Freut mich sehr. Vielen Dank für deine Zeit. Es war ein spannendes Gespräch, ein reflektiertes Gespräch. Ihr habt die Zeit sehr genossen. Vielen Dank und dir weiterhin alles Gute, Friederike.
Danke dir, Robert. Alles Gute.
Dankeschön.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.